Willkommen zu Holger ruft an, einem Podcast von Übermedien, dem unabhängigen, werbefreien Magazin für Medienkritik, ausschließlich finanziert durch unsere Community. Und wer da auch dazugehören will, erfährt im Abspann, wie das geht.
Elisa Hofen, schönen guten Tag.
Hallo Frau Hofen, hier ist Holger.
Ah, hallo Holger.
Ich rufe an wegen Beleidigungen, besonders online. Sie sind Professorin für Strafrecht in Leipzig, Richterin am Sächsischen Verfassungsgericht und Sie haben 3 Jahre lang an digitalem Hass geforscht. Was genau ist eigentlich digitaler Hass? Also was ist der Unterschied zu analogem Hass? Ist doch Hass.
Ja, Hass ist Hass, aber wir haben uns tatsächlich 3 Jahre mit der Frage beschäftigt, die damals wirklich noch kaum untersucht war, wie denn sich eigentlich Beleidigung, Bedrohung, Beschimpfungen im digitalen Raum verändert haben und welche neuen Probleme sich damit auch stellen. Also ich sag mal so, vor vielen Jahren hatte man immer noch überlegt, wollen wir den Tatbestand der Beleidigung nicht sogar abschaffen? Also brauchen wir den überhaupt noch? So, und dann ging es los, dass man auf Social Media unterwegs war, dass dieses Internet immer wichtiger wurde. Und man hat gesehen, dass dort dann Beschimpfungen in einer Weise stattfanden, die man vorher vielleicht noch nicht so gesehen hatte. Und letztendlich Ausgangspunkt für unsere Beschäftigung damit war der Renate Künast-Fall. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch an den erinnern.
Ja, die ist ja fürchterlich mit Hass überschüttet worden und das Gericht hatte gesagt, nee, das musst du hinnehmen. Ne?
Genau, und das war von uns so ein bisschen Weckruf zu sagen, okay, also offenbar müssen wir uns mal damit beschäftigen. Ich will das jetzt hier nicht wiederholen, was da genau gesagt wurde, das kann ja jeder nachlesen. Aber wir müssen uns damit beschäftigen, was wir im digitalen Raum eigentlich hinnehmen wollen. Und dieser Begriff digitaler Hass, weil Sie ja auch danach gefragt hatten, das ist kein Rechtsbegriff. Deswegen wird er auch von einigen kritisch gesehen. Es beschreibt halt ein Phänomen. Da können ganz unterschiedliche Dinge runterfallen. Dinge, die gar nicht strafbar sind, aber Dinge, die auch unterschiedliche Straftatbestände verwirklichen können. Und wir wollten uns dann erst einmal ansehen, was ist das eigentlich? Was wird eigentlich im Netz so gesagt? Wie beleidigt man dort? Auf welche Weise und warum?
Sie sagten, was wir vorher nicht gesehen haben, hat es das, was wir an Beleidigungen, insbesondere den Social Networks natürlich, hat es das vorher auf der Straße, in der Kneipe, im privaten Miteinander nicht gegeben?
Ja, Beleidigungen gab es natürlich schon immer. Ne? Das haben wir sicher alle erlebt, auf Täterseite und auf Opferseite, vermute ich mal. Aber was wir gesehen haben, ist, dass sich das Phänomen im digitalen Raum doch ganz anders dargestellt hat. Also wenn Sie im Straßenverkehr jemandem mal ein böses Wort hinterherrufen, ist das sicher nicht nett, aber das haben Sie eine Stunde später vergessen und der auch. Wenn man aber im Internet etwas postet, sichtbar für eine Vielzahl von anderen, sichtbar für den Arbeitgeber, für die Familie etc., dann hat das auch für den Einzelnen eine ganz andere Wirkung.
Also wir reden über Beleidigungen eigentlich. Was ich mich schon immer frage, weil ich kann ja Beleidigungen anzeigen. Warum sollte ich das überhaupt tun? Weil es kann mir ja eigentlich egal sein, also ich zitiere jetzt mal Goethe, es kann mir ja eigentlich egal sein, wenn mich jemand zum Beispiel Arschgesicht nennt. Warum sollte ich das überhaupt anzeigen? Wo kommt das her?
Also Sie müssen das nicht anzeigen. Das ist ja auch die Idee, so ist das ja auch konzipiert in unserem Strafgesetzbuch, dass man sagt, das ist ein Antragsdelikt. Also es wird auch nur dann in der Regel nur dann verfolgt, wenn der Beleidigte das verfolgt sehen möchte. Weil wir auch einfach davon ausgehen, dass Menschen auch unterschiedlich resilient sind. Dass der eine sagt, oh Gott, ja, also meine Ehre kann doch nicht durch jeden Hinz und Kunz angegriffen werden. Das zeige ich überhaupt nicht an. Bei anderen sieht das anders aus. Vielleicht gerade, wenn halt so eine Beleidigung nicht nur im Zwei-Personen-Verhältnis, wie wir es eben besprochen haben, irgendwie in der Kneipe beim Gartenzaun erfolgt ist, sondern öffentlich gemacht wurde, sichtbar gemacht wurde etc. Da kann dann ein ganz anderes Bedürfnis danach bestehen, zu sagen, ja Moment, das sind Grenzen unserer Kommunikation. So reden wir nicht miteinander. Da hat das Recht nun mal auch Schranken gezogen und auf deren Einhaltung möchte ich dann auch pochen.
Sie sagten gerade Ehre. Was ist das eigentlich?
Oh ja, also der Begriff der Ehre ist natürlich auch in der Strafrechtswissenschaft heiß diskutiert. Gibt es normative Begriffe, funktionale, interpersonale, alles Mögliche. Im Kern läuft es darauf hinaus, dass wir sagen, jeder Mensch hat Kraft seines Menschseins, Kraft seiner Menschenwürde, so einen basalen Anspruch auf Anerkennung. Ja, also dass ich muss jemanden nicht mögen, ich muss ihn auch nicht schätzen, aber ich muss ihn als Gleichen anerkennen. Und die Beleidigungsdelikte wollen genau das schützen. Ja, sagen also, dass eine Kommunikation auf Augenhöhe, eine Kommunikation der Gesellschaft nicht möglich ist, wenn ich den anderen nicht so ein Minimum an Achtung entgegenbringe. Und da greifen dann die Beleidigungstatbestände.
So, ja, aber Goethe käme mir auf Augenhöhe entgegen, wenn er mich jetzt Arschgesicht nennt, wie er es Weiland mit Böttiger gemacht hat. Jetzt zeige ich das an, weil ich möchte, dass das verfolgt wird. Wie würde das bestraft werden?
Also wenn Sie persönlich das anzeigen, wäre jetzt mal meine Prognose, Sie bekommen dann nette Schreiben und sagen, das wurde dann eingestellt und Sie werden auf den Privatklageweg verwiesen. Denn in aller Regel, ne, Beleidigungen sind so häufig, natürlich, dass ganz, ganz viel davon ja überhaupt nicht verfolgt wird und auch mit Recht nicht. Das gesagt wird, also wenn Ihnen das wahnsinnig wichtig ist, dann sollen Sie den Privatklageweg beschreiten. Das ist so ein besonderes Verfahren, wo man praktisch selbst als Bürger die Staatsanwältin spielen muss. Ja, also da muss man doch sehr viel eigene Anstrengungen unternehmen. Das ist in den allermeisten Fällen so, weil mit Recht ja auch die Justiz sagt, ja komm, wir haben jetzt Besseres zu tun, als jetzt irgendwie das einmal gerufene Arschgesicht zu verfolgen. Etwas anderes ist es bei Beleidigung gerade im öffentlichen Raum, vor allem wenn sie menschenverachtend sind, wenn sie vielleicht auch noch, ist auch eine besondere Komponente, über die wir auch noch sprechen können, wenn sie einen Gruppenbezug haben, also rassistische, sexistische, antisemitische Beleidigung, da wird dann schon genauer hingeschaut. Und was wir gerade in der letzten Zeit ja leider, würde ich sagen, beobachten ist, wenn Sie jetzt ein bekannter Politiker wären, dann bekommen Sie definitiv mehr Unterstützung.
Ja, 188 Strafgesetzbuch regelt, dass wenn ich Kanzler Merz als Arschgesicht bezeichnen würde, dann würde das härter bestraft, als wenn Merz mich als Arschgesicht bezeichnen würde. Warum ist das so? Also ist Friedrich Merz was Besseres als Holger Klein?
Also so das ganz bestimmt nicht, aber die Idee hinter... Also ich bin jetzt in der schweren Situation, diesen Tatbestand zu verteidigen, für dessen Abschaffung ich bin, denn Sie haben ganz richtig das gerade ja herausgearbeitet. Genauso ist es, auch wenn es ein bisschen plakativ zugespitzt ist, aber die Beleidigungen sind asymmetrisch, also Sie beleidigen ihn, das ist schlimmer, als wenn er Sie beleidigt, weil er eine Person ist, die im öffentlichen politischen Leben steht und die werden durch diesen Paragraphen 188, naja, ich sag mal besonders geschützt, also jedenfalls stellt das eine Qualifikation dar. Das war früher anders, da galt dieser Tatbestand nur für unwahre Tatsachenbehauptung, also üble Nachrede und Verleumdung. Den hat man im Zuge dieser ganzen neuen Diskussion über digitalen Hass erweitert und auch auf Beleidigung erstreckt. Was man damit eigentlich im Kopf hatte, und darüber kann man auch diskutieren, das lässt sich schon hören, das ist, dass man sagte, gerade Beleidigungen, üble Beleidigungen von Kommunalpolitikern und Politikerinnen, die möchte man härter sanktionieren, weil man gesehen hat, das nimmt Überhand. Ganz viele Kommunalpolitiker berichten davon, dass sie wirklich massiv beleidigt werden, dass das auch dazu führt, dass sie diese ja auch für die Demokratie wichtige Funktion gar nicht mehr wahrnehmen wollen. Und da hatte man dann eben den Impuls, das möchte man doch härter bestrafen.
Aber mich übel zu beleidigen ist in Ordnung.
Ja, in Ordnung nun sicher nicht. Ne? Aber dass man überlegt hatte zu sagen, also haben wir vielleicht hier eine Gruppe, wenn wir doch mal an die Kommunalpolitiker denken, die nehmen in unser aller Interesse öffentliche Aufgaben wahr, sehr häufig ja in einem Neben- oder Ehrenamt. Ja. Da sind wir alle darauf angewiesen. Da spielt dann auch die Funktionsfähigkeit demokratischer Systeme und Institutionen, so heißt es dann beim Bundesverfassungsgericht, nochmal eine Rolle, dass man sagt, die wollen wir dann besonders schützen. Das lässt sich ja noch hören. Aber warum darunter ein Bundeskanzler oder ein Wirtschaftsminister fallen soll, da haben wir sicher keine Personalprobleme. Irgendwer macht diesen Job sicher immer gerne. Das macht dann für mich auch gar keinen Sinn mehr.
Ließe sich das denn dann überhaupt in ein Gesetz gießen?
Na, man könnte diesen Paragraphen 188 auf Kommunalpolitiker beschränken. Ja, das ließe sich machen, dass man Bundes- und Landesebene rausnimmt. Eine Kollegin und ich haben noch mal einen ganz anderen Vorschlag mal formuliert. Wir gesagt haben, also alles abschaffen, den 188, die Kommunalpolitiker werden genauso, also wenn die beleidigt werden, wird das genauso bestraft. Man kann ja in der Strafzumessung da auch noch härter verfahren. Das muss gar nicht zwingend ins Gesetz. Und wir machen andersrum einen Tatbestand, wo wir die Beleidigung von Bundes- und Landespolitikern einschränken. Also sagen, das ist dann nur eine strafbare Beleidigung, wenn diese Beschimpfungen dann wirklich menschenverachtend sind, wie ich eben schon ausgeführt habe, zum Beispiel sexistisch oder rassistisch. Aber ein Arschloch müsste sich dann ein Friedrich Merz nach unserem Vorschlag anhören. Und das macht auch Sinn mit Blick auf die Machtasymmetrie.
Jetzt gibt es ja nicht nur 188, sondern auch noch ein paar Paragraphen vorher. Können wir die nicht eigentlich auch alle abschaffen? Also jetzt bin ich wieder da, wo ich sage, ist mir doch wurscht, wer mich für ein Arschgesicht hält.
Ja, aber die Menschen sind schon unterschiedlich resilient. Ich glaube, für viele sind Beleidigungen, ja gerade wenn das jetzt nicht nur das Arschgesicht ist, sondern wenn das Beschimpfungen sind, die wirklich wichtige Faktoren, die eigene Identität bestimmen, berühren, wenn die betroffen werden, dann ist das nicht so leicht hinzunehmen. Wie gesagt, zum Beispiel als Mensch mit einer Behinderung ableistisch beleidigt zu werden oder als Mensch mit jüdischen Eltern antisemitisch beleidigt zu werden. Ich glaube, das macht schon was mit den Menschen. Und insgesamt als Gesellschaft kann man sich natürlich die Frage stellen, warum man das alles abschafft. In den USA zum Beispiel gibt es solche Ehrschutztelefone. Delikte ja fast gar nicht. Also da wird eigentlich nur Bedrohliches wirklich unter Strafe gestellt. Wollen wir diese Art von Kommunikation? Und wir haben uns in Deutschland und auch in den meisten anderen europäischen Ländern dafür entschieden, zu sagen, nein, wir wollen unserer Kommunikation gewisse Grenzen, gewisse Achtung setzen. Und ich glaube, das ist auch insgesamt der bessere Weg. Denn, und das ist vielleicht ein Punkt, den man nicht vergessen darf, unsere Studien damals haben auch einen ganz interessanten Effekt belegt, nämlich den sogenannten Silencing-Effekt.
Das heißt, wenn ich oft genug Arschgesicht genannt werde, dann halte ich meinen Mund, um nicht weiter so bezeichnet zu werden.
Genau, da reicht vielleicht so das einmalige Arschgesicht nicht, aber Menschen, die im Internet wirklich Hass erlebt haben, wenn sie sich öffentlich geäußert haben, die haben dann in der Befragung davon, so eine ganz große Mehrheit hat dann der Aussage zugestimmt, dass sie in der Zukunft deutlich vorsichtiger Dinge gepostet haben oder gar nicht mehr. Und interessanterweise haben wir den Befund auch bei Menschen gesehen, die angegeben hatten, gar nicht selbst diesen, also Adressaten von Hass gewesen zu sein, aber es bei anderen gesehen zu haben. Und die dann letztendlich auch Sorge, das könnte mir auch passieren, gesagt haben, nee, dann beteilige ich mich an der öffentlichen Diskussion besser nicht. Und das ist dann auch ein Problem für die Meinungsfreiheit.
Also eine Form von vorauseilendem Gehorsam.
Genau.
Kommunalpolitiker könnte ich besonders schützen, Privatleute sollte ich auch schützen, den Kanzler jetzt nicht, weil er ist ja nicht gezwungen, Kanzler zu werden. Und wenn er dann morgen nicht mehr ist, muss er auch keine Beleidigungen mehr hinnehmen über das, was er so als Kanzler macht.
Also den Kanzler würde ich schon schützen. Ne? Also ich würde schon sagen, ein eingeschränkter Beleidigungstatbestand sollte gelten, weil ich finde, auch ein Kanzler muss sich nicht sexistisch oder rassistisch oder menschenwürdeverletzend beschimpfen lassen. Aber die Grenzen müssen in meinen Augen andere sein, denn wir dürfen nicht vergessen, etwas, was das Bundesverfassungsgericht auch immer wieder betont hat, ja, die Meinungsfreiheit ist ein ganz, ganz hohes Gut und sie speist sich im Kern aus der Vorstellung, dass die Meinungsfreiheit die Grundlage einer lebendigen Demokratie bildet. Und das bedeutet, dass der Bürger gerade die Mächtigen kritisieren muss. Und zwar auch polemisch und scharf und ohne die Sorge, dass dann letztendlich nur die staatliche Macht, die er kritisiert, dann mit staatlicher Macht zurückschlägt und dann in seinem Wohnzimmer steht und Hausdurchsuchung macht. Und deswegen meine ich, müssen wir da deutlich zurückhaltender sein, als wir es derzeit sind.
Das mit den Hausdurchsuchungen allerdings, das passiert ja tatsächlich. Also ne, der Staat verfolgt dann allen Ernstes einen Typen, der damals Habeck einen Schwachkopf genannt hat oder einen Schüler, der irgendwo hingekritzelt hat, Merz leck Eier. Sie sagten eben, das ist ein Antragsdelikt. Das heißt, Merz muss beantragen, dass Merz leck Eier verfolgt wird. Und das scheint er ja getan zu haben. Was hat der Bundeskanzler davon, das zu tun? Oder was hat die Politik davon, wenn wir den Blick da weiten wollen?
Na, also da laden Sie sich mal Herrn Merz ein, bitte, in Ihre Sendung, denn das würde ich ja auch gerne wissen. Also ich habe schon den Eindruck, auch mit, wenn ich mit Politikern und Politikerinnen spreche, die berichten darüber, ja, wir haben jetzt so viel über digitalen Hass auch gesellschaftlich debattiert, wir wollen uns da nicht komplett rausziehen. Und ich höre da auch immer wieder, dass da fast so, naja, ich möchte jetzt nicht sagen, Druck gemacht wird, aber das, denen wird das dann halt auch regelrecht vorgelegt. Ne? Die bekommen dann eine Liste, so diese und jene Beleidigungen wurden über sie in den letzten 2-3 Wochen so veröffentlicht, im Sinne eines Kampfes gegen Hass und Hetze bitten wir sie, Strafantrag zu stellen. Also das kommt dann auch von den Häusern selbst. Und tja, und
da Moment, von welchen Häusern? Von den Ministerien? Also das Bundeskanzleramt sagt hier, Friedrich, mach mal ein Häkchen, wo wir verfolgen sollen.
Wie es jetzt genau im Bundeskanzleramt läuft, das weiß ich nicht, aber tatsächlich in Ministerien oder Staatskanzleien, da passiert sowas, ja, dass gesagt wird, also das hier bitte verfolgen, das ist doch sinnvoll im Kampf gegen Hass und Hetze. Und das war es ja auch ein Stück weit. Ne? Also ich möchte es gar nicht zu einseitig darstellen. Nach dem Künast-Fall hatte man ja ganz stark das Gefühl, da läuft was schief. Menschen, auch Politiker, müssen sich nicht alles gefallen lassen. Die müssen sich nicht so beschimpfen lassen. Und dass man sagt, so, also komm, da sorgen wir mal für ein bisschen mehr Sensibilität, auch indem wir Dinge anzeigen. Das war nicht nur falsch. Aber es hat mittlerweile jedes Maß verloren.
Wird da aus Ihrer Perspektive das Gesetz missbraucht von der Exekutive?
Nein, Missbrauch würde ich nicht sagen, weil das Gesetz sieht das ja vor. Ne? Also das Gesetz.
Ja, aber ich muss ja nicht. Ne? Also ich muss das alles nicht anzeigen. Also Merz könnte sagen, nein, das lassen wir. Ich glaube, Merkel hat immer gesagt, nein, das lassen wir. Das muss ich abkönnen.
Genau, Angela Merkel hat nie solche Dinge verfolgen lassen. Kann man sagen, ist das jetzt nur richtig gewesen? Kritisieren ja auch viele und sagen, also zumindest grob frauenverachtende Dinge hätte sie doch anzeigen sollen. Das wäre doch sinnvoll gewesen. Aber nein, also das sind legitime Rechte, die man hat, einen Strafantrag zu stellen. Da würde ich, also das Wort Missbrauch würde ich nicht in die Hand nehmen. Ich glaube, da ist es eher Aufgabe dann der Gesetze und dann auch der Justiz, da Grenzen zu ziehen. Ja, also indem man entweder das Gesetz reformiert oder auch die in der Justiz doch ein klares Bewusstsein dafür schafft, dass man gerade Grenzfälle, wenn das sich gegen Politiker und Politikerinnen richtet, wie halt Schwachkopf, dass man sowas bitte nicht verfolgt und da eine Hausdurchsuchung und Beschlagnahmen macht.
Jetzt ist das Problem am Gesetz ja, dass es doch sehr schwammig ist. Also das steht keine Grenze im Gesetz. Sie sagten eben selbst, sowas wie gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, das sollte auf jeden Fall verfolgt werden, aber der Schwachkopf eben nicht. Ließe sich das irgendwie, ja, ich sag mal, insofern in ein Gesetz gießen, dass ich vorher schon weiß, was erlaubt ist und was nicht? Also was darf ich denn sagen und was nicht?
Also mit der Präzision glaube ich nein. Das werden wir bei Äußerungsdelikten nie erreichen. Und das ist ein grundlegendes Problem. Also das stimmt wirklich. Ich sage das immer wieder. Wenn mir jemand 10 Aussagen vorlegt, dann werde ich vielleicht bei 3 ganz klar sagen können, strafbar oder nicht strafbar. Und bei 7 anderen, naja, mal sehen, was das Gericht draus macht. Ja? Und das als jemand, der sich hauptberuflich mit diesen Dingen beschäftigt. Ja? Das ist für die Bestimmtheit ein wirklich großes Problem. Die Schwierigkeit ist, wie könnte man es denn besser machen? Also der jetzige Tatbestand der Beleidigung, der ist wirklich ein Untatbestand. Und wenn Sie mal reinschauen, also jeder kann das mal googeln, 185 des Strafgesetzbuchs, da sehen Sie, dass überhaupt keine Tathandlung beschrieben ist. Da steht nur, die Beleidigung wird bestraft. Was die Beleidigung ist, was sie ausmacht, das steht gar nicht im Gesetz. Das ist total ungewöhnlich. Normalerweise erklären wir ja im Gesetz, was ist denn ein Diebstahl oder ein Raub? Ja, dafür ist das Gesetz ja da. Bei der Beleidigung nicht. Und ich denke schon, dass es möglich und auch sinnvoll wäre, diesem Tatbestand mehr Konturen zu verleihen, indem man zum Beispiel wirklich deutlich macht, wann wird die Hürde überschritten, dass man zum Beispiel auch Figuren, die das Bundesverfassungsgericht entwickelt hat.
Figuren?
Ja, das sind also Rechtsfiguren, heißt das so schön. Ja, das sind sowas wie Schmähkritik, Formalbeleidigung, solche Dinge. Das könnte man alles versuchen, mal ins Gesetz zu schreiben. Man würde nie eine 100%ige Sicherheit erreichen, das ist klar. Aber zumindest wäre vielleicht diese Erheblichkeitsschwelle, die man braucht, die wäre vielleicht schwarz auf weiß effektiver, als wenn sie eigentlich immer nur mitgedacht werden muss.
Was ist denn zum Beispiel eine Schmähkritik? Schmähkritisieren Sie mich doch mal.
Oh weh. Auf gar keinen Fall.
Ich kann das ab. Ernsthaft.
Hinterher stellen Sie doch noch einen Strafantrag. Nee. Zu gefährlich. Aber das würde mir auch schwerfallen, weil Schmähkritik bedeutet Folgendes. Im öffentlichen Diskurs setzen wir uns ja eigentlich häufig mit Inhalten auseinander. Also wenn der Bundeskanzler irgendwas macht, dann müssen wir irgendwann mal jemand anderen nehmen als immer Friedrich Merz. Aber der macht irgendwas, so und jetzt poste ich etwas dazu und setze mich in der Sache damit auseinander. Ja, dann ist das Ausdruck meiner Meinungsfreiheit, dass ich mich auch überspitzt und scharf in der Sache auseinandersetze, ihn dafür auch heftig kritisiere. Die Schmähkritik hingegen, die zielt in eine andere Richtung. Da ist mir der Inhalt, der Anlass, ist für mich nur ja, letztendlich eine willkommene Gelegenheit, um denjenigen persönlich charakterlich zu diffamieren. Also mir geht es nur noch um die Missachtung.
Also was der Kanzler da gesagt hat, ist menschenfeindlich, das geht. Der Kanzler ist ein Menschenfeind, geht nicht.
Ja, selbst dann würde man überlegen können, naja, wenn das Kontext ist, ne? Also wenn ich der Kanzler sei Menschenfeind direkt sage, weil er etwas gesagt hat, was man als menschenfeindlich ansehen könnte, dann würde man nicht sagen, dass das Schmähkritik ist, sondern wäre es immer noch überspitzt. Ein Beispiel wäre, der Kanzler sagt irgendwas zu Steuererhöhung und ich schreibe darunter, der Kanzler war schon immer ein blödes, widerwärtiges Arschgesicht. Oh Gott, okay. Ich höre das hier im Radio. Aber Sie wissen, was ich meine. Ne? Also ja, ich nehme das nur zum Anlass, um jemanden persönlich zu diffamieren. Ja, und da wird, sagt das Bundesverfassungsgericht, das ist dann nicht mehr in Ordnung. Da muss ich dann auch nicht mehr abwägen, das geht dann zu weit. Aber das Verfassungsgericht zu Recht ist da super restriktiv. Ja? Also nimmt das wirklich nur bei ganz, ganz deutlichen charakterlichen Abwertungen an, weil man dann auch nicht mehr abwägen muss. Dann ist es klar, dann ist es strafbar.
Sie hatten gerade noch ein schönes Wort gesagt, Formalbeleidigung. Was ist das denn?
Das sind halt so Wörter, wirklich also so sprachliche Tabus, ja, bestimmte Wörter, richtig, von denen wir sagen, also die können egal in welchem Kontext nicht richtig sein. Ja, also bestimmte Abwertungen, mein Gott, jetzt zwingen Sie mich ja fast was zu sagen, also zu Frauen das F-Wort oder das SCH-Wort, ja, also
verstehe.
Man sagt, egal in welchem Kontext, da ist schon das Wort so ein Tabubruch, ja, dass wir sagen können, das kann nicht mehr Ausdruck dann einer Meinungsäußerung sein, die den anderen als Gleichen noch grundlegend zumindest akzeptiert, selbst wenn sie ihn scharf kritisiert. Das geht zu weit, allein schon vom reinen Wording her.
Sie sagten vorhin, das ist alles eigentlich ein Internetphänomen, also ein Social-Media-Phänomen ist es eigentlich. Und wenn dann tatsächlich mal jemand verknackt wurde, weil er irgendwen beleidigt hat, dann regt sich wahlweise die radikale Rechte auf oder die radikale Linke regt sich auf, je nachdem, wer da gerade verfolgt oder bestraft worden ist. Wie ist es, wenn Sie so auch in die Presse gucken oder auch in die Medien, in die sozialen Medien gucken, wie ist es eigentlich mit den normalen Leuten? Die scheinen sich aus meiner Perspektive nicht wirklich aufzuregen. Was mich wundert, weil es betrifft ja letztlich jeden und jede. Oder anders gefragt, wird das Thema in der seriösen Presse angemessen bearbeitet?
Also seit einiger Zeit habe ich den Eindruck, ja, schon deutlich mehr. Das merke ich allein schon bei den Presseanfragen, die ich bekomme zu dem Thema, dass es jetzt tatsächlich seitdem diese besonders heftigen Fälle bekannt geworden sind, also Schwachkopf oder dümmste Außenministerin der Welt, solche Dinge. Seitdem gibt es, glaube ich, da doch mehr Aufmerksamkeit für das Thema. Aber mein Eindruck ist, also wirklich nur mein Eindruck, dass ein Problem in der Debatte darin besteht, dass das Thema Meinungsfreiheit, warum auch immer, jetzt stark vereinnahmt und besetzt wird von eher rechtspopulistischen Parteien. Ja, also dass die AfD zum Beispiel hat ja die Abschaffung von 188 in den Bundestag gebracht. So, und das Problem ist, wenn die AfD einen Vorschlag macht, selbst wenn der für sich genommen nicht schlecht ist, dann können alle anderen Parteien den nicht mehr gut finden. Und das ist ein Problem. Ja, also wir haben es leider zugelassen, dass Meinungsfreiheit jetzt stark zu einem rechtspopulistischen Kampfthema geworden ist für viele, sodass deswegen sich auch einige zurückhalten und sagen, ja, nee, also da möchte ich jetzt gar nicht zu sehr drauf drängen, weil das besetzt ja eine Partei, die ich nicht möchte.
Ist das ganze Problem am Ende vielleicht wirklich nur ein Problem der Radikalen und der Extremen?
Ich weiß das nicht. Ich glaube nicht. Also die wenigsten von uns, denke ich, werden auch im Internet so, ja, etwa so formulieren, dass die Staatsanwaltschaft vor der Tür steht. Aber die Fälle, über die wir sprechen, finden Sie die radikal? Finden Sie die extrem? Also jemanden dümmste Außenministerin zu nennen oder Schwachkopf? Also ich glaube, viele von uns haben so eine geborene Etikette in sich, dass man das nicht schreiben würde. Aber ich glaube nicht, dass man dafür extrem sein muss. Ich glaube, man kann auch mal wütend und aufgebracht und empört in einer Situation sein. Und insgesamt zeichnet einfach die Tatsache, dass in solchen Fällen dann tatsächlich die Staatsanwaltschaft vor der Tür steht, dass es ein Gerichtsverfahren gibt, ein unangenehmes Bild von Meinungsfreiheit, das sich, glaube ich, auch auf andere auswirkt, die sagen, oh Gott, also wenn ich das höre, dann da sage ich dann lieber nichts. Da bin ich aber sehr vorsichtig. Und diese viel breiteren Effekte, dass ich von meinem Grundrecht gar nicht Gebrauch machte, wenn das Chilling-Effekt, weil ich Angst habe, es könnte sanktioniert werden, selbst wenn das gar nicht der Fall wäre. Ja, aber allein dieser Effekt, der ist schon gefährlich für die Meinungsfreiheit.
Ist das der Effekt, der dazu führt, dass es so gerne mal heißt, man dürfe ja bald gar nichts mehr sagen?
Exakt, ja. Und die Bevölkerungsbefragung, die es da gibt, die bestätigen ja dieses Bild, dass sehr, sehr viele Menschen in Deutschland denken, man darf doch gar nichts mehr sagen. Und das ist für sich genommen schon gefährlich, ja, wenn dieser Eindruck entsteht. Und der entsteht natürlich, wenn dann über solche Fälle berichtet wird und man hören muss, ja, wegen einer, ja, meinetwegen unangenehmen oder polemischen Kritik oder wegen eines falschen Satzes, da steht dann die Staatsanwaltschaft vor der Tür.
Was wir ja gleichzeitig sehen, ist, wir sehen insbesondere online eine unfassbare Verrohung der Kommunikation, sodass man als zivilisierter Mensch oft denkt, am besten verbieten wir das komplette Internet. Aber das ist ja auch Unsinn. Also im Grunde haben wir da so einen Zielkonflikt. Also wir haben auf der einen Seite die totale Verrohung und auf der anderen Seite ein Internetverbot. Wie wäre dieser Zielkonflikt denn zu lösen? Also wie kommen wir dieser Verrohung bei, wenn wir da nicht Gesetze davor stellen?
Genau diesen Konflikt versucht ja eigentlich unser Strafgesetzbuch zu lösen, indem es einmal in seiner idealen Anwendungsform sagt, es muss einen Raum für freien Meinungsaustausch geben, es muss auch Raum geben für harte Kritik, aber wir ziehen dem Grenzen. Ja, also wir können eine, sagen wir, gesellschaftliche Werte nicht durch Strafrecht durchsetzen. Das wird flächendeckend nie funktionieren. Ja, da brauchen wir eine Debatte drüber. Wir brauchen eine Debatte darüber, wie reden wir eigentlich miteinander. Das ist ja nicht nur Online-Problem, sondern tatsächlich auch manchmal auch im öffentlichen analogen Raum. Aber dass wir darüber sprechen, wo sind die Grenzen, welchen Umgang wollen wir eigentlich miteinander. Das ist etwas, was wir gesellschaftlich leisten müssten, was sich das Strafrecht machen kann. Das Strafrecht sollte für die wirklichen ganz, ganz, ganz klaren Grenzüberschreitungen bereitgehalten werden. Dafür ist es auch sinnvoll. Aber es kann nicht halt flächendeckend dazu führen, dass wir alle viel netter miteinander umgehen.
Also ist das Ding beim Gesetzgeber letztlich doch ganz gut aufgehoben, weil diese gesellschaftliche Debatte ja in der Legislative geführt werden muss.
Ja, und in den Medien. Ne? Deswegen sind auch solche Sendungen wie Ihre zum Beispiel, glaube ich, ganz wichtig, ja? Dass man sich auch wirklich mal beide Seiten anschaut. Also dass als jemand, der man selbst im Netz unterwegs ist, sich auch überlegt, ja, selbst ein Politiker und eine Politikerin, oh, die haben auch Gefühle, ja, und bestimmte Beleidigungen, die sind auch für Politiker verletzend. Da wäre es vielleicht auch gut und sinnvoll, nicht nur, weil mir möglicherweise Strafverfolgung droht, sondern einfach als Mitmensch mich da zurückzuhalten. Auf der anderen Seite aber auch zu sehen, das ist dann eher ein Appell in die Richtung Justiz, dass ein bestimmtes Vorgehen Menschen auch Sorgen bereiten kann und auch Sorgen mit Blick auf ihre Freiheit und Meinungsfreiheit. Und dass wir deswegen versuchen müssen, von diesen beiden Extremen wegzukommen, von man muss alles sagen können zu man kann gar nichts mehr sagen, na, dass wir versuchen, wieder so ein gesundes Mittelmaß zu finden. Man sagt ja, also weite, weite Grenzen für die Meinungsfreiheit, die muss es geben, aber natürlich ganz massive Ehrverletzungen, die werden verfolgt.
Sie haben gerade gesagt, Politiker haben auch Gefühle. Wenn ich das jetzt bestreiten würde, wäre das schon eine Beleidigung?
Nein, es wäre höchstens eine unwahre Tatsachenbehauptung. Nein, Quatsch. Also Sie dürfen, aber das ist die Sorge, ne, die man natürlich irgendwann hat. Was darf ich denn überhaupt noch über Politiker sagen? Und man sollte überhaupt keine Sorgen haben müssen, auch harte und vielleicht sogar dumme Ansichten zu vertreten. Das schützt unser Grundgesetz auch. Ne? Das vielleicht auch nochmal am Rande, weil man ja häufig irgendwo liest, Hass ist keine Meinung, Frauenhass ist keine Meinung, Antisemitismus ist keine Meinung. Das ist juristisch betrachtet falsch. Ja, also selbst eine Hassäußerung ist erstmal von der Meinungsfreiheit gedeckt. Unsere Meinungsfreiheit geht wahnsinnig weit. Also da würde ich jedem, den es interessiert, mal empfehlen, googeln Sie mal das Wunsiedel-Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Da hat das Gericht wirklich mal ganz klar aufgemacht, dass die Meinungsfreiheit erstmal super weit geht und grundsätzlich darauf ausgerichtet ist, auf zivilgesellschaftlichen Widerspruch. Ja, also selbst wirklich inakzeptable Äußerungen, grundsätzlich sollen wir dann als Bürgerinnen und Bürger ihnen widersprechen im freien Meinungskampf. Ja? Und das Strafrecht soll wirklich nur die allerletzte Grenze sein.
Naja gut, aber wenn ich jetzt als Bürger den Leuten widerspreche, die behaupten, die Juden seien unser Untergang, muss ich im Zweifelsfall aber damit rechnen, dass ich von denen verprügelt werde.
Dann machen Sie es online anonym.
Elisa Hofen, vielen Dank.
Das war jetzt mein Schlusswort? Na gut. Ich danke Ihnen auch für das Gespräch.
Dieser Podcast und ganz Übermedien sind werbefrei, unabhängig und ausschließlich finanziert durch unsere Community. Ein Abo gibt's ab 6 Euro monatlich und dafür gibt es sofort Zugang zu allen Artikeln und obendrauf unseren wöchentlichen Newsletter. Wer unabhängige Medienkritik ebenfalls unterstützen möchte, findet alle Infos auf übermedien.de und dort gibt's auch reichlich über Medien zu lesen, bis wir in der nächsten Folge auch wieder über Medien reden. Ich bin Holger Klein und danke für die Aufmerksamkeit.